HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Mit Judith Kösters. Heute mit einer Extra-Ausgabe des Funkkollegs. Es geht um die Bankenwelt und um die Frage, wie die sich gerade verändert. Durch den Trend zur Industrie 4.0, zur Vernetzung, zur Echtzeitkommunikation. Ein Gespenst geht nämlich um in den Bankentürmen in Frankfurt und anderswo. Und dieses Gespenst heißt Fintech. Fintech-Firmen sind meist kleine Startup-Unternehmen, die sich IT-Lösungen und Smartphone-Apps für alle möglichen Dinge ausdenken, für die vor ein paar Jahren noch allein die guten alten Banken zuständig waren. Und dann laufen diese Fintech-Gründer auch noch in T-Shirts und Kapuzenpullis statt in Nadelstreifen rum und duzen sich und ihre Kunden alle ganz locker. Welche Revolution also läuft da gerade? Was heißt das für die Frankfurter Bankenwelt? Und was für die Kunden? Darüber möchte ich heute sprechen mit Andreas Hacketal, Professor für Personal Finance an der Frankfurter Goethe-Universität. Herzlich willkommen, Herr Hacketal. Herr Hacketal, Sie haben das HR Info Funkkolleg Wirtschaft als wissenschaftlicher Beirat von Anfang an begleitet. Und wir haben im Vorfeld des Funkkollegs in der Entstehungsphase länger über das Thema der ersten Sendung gesprochen. Industrie 4.0, das Ende des klassischen Wirtschaftens, haben wir die Sendung genannt. Sprich, es ging darum, wie die zunehmende Vernetzung, die Verfügbarkeit von immer mehr Daten, wie diese Trends die Wirtschaftswelt verändern, die Art verändern, wie wir wirtschaften möglicherweise. Und wir wollen heute über die Banken reden. Als Laie denkt man ja erstmal, die haben sicher kein Problem mit der Digitalisierung, denn Geld existiert ja längst zum Großteil digital. Einsen und Nullen. Wenn ich heute Wertpapiere kaufe, dann lege ich da ja keine Papiere in irgendein Schließfach, sondern egal ob Unternehmensaktien oder Staatsanleihen, das sind erstmal Einsen und Nullen in Computern. Und doch scheint da in der Bankenwelt gerade ein enormer Umbruch stattzufinden. Was geschieht da?
Sie haben vollkommen recht. Banken bestehen seit Jahrzehnten auch aus IT. Und IT, also Informationstechnologie, spielt eine ganz besondere Rolle für die Bankenbranche. Jetzt haben wir genau in der Technologie große Veränderungen. Hier kommen verschiedene Trends zusammen. Sie haben es gerade angesprochen. Einerseits der Rechenpower, also mittlerweile das Smartphone, was Sie in der Hand haben, kann mehr als vor 20 Jahren noch ein Großrechner. Die Vernetzung der einzelnen Instrumente miteinander, dementsprechend auch der Datenfluss und dann die Verfügbarkeit von vielen Daten. Das trifft nun die Bankenbranche wie zuvor auch schon andere Branchen. Wir haben ja diesen Sturm der Digitalisierung schon erlebt. Wir alle sind Zeuge davon. Denken Sie allein an zum Beispiel die Musikindustrie. Gibt es heute noch Plattengeschäfte? Die Reisebranche, Reisebüros gibt es kaum noch an der Straße. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an so etwas wie eine Videothek. Die gibt es heute nicht mehr. Und das ist die große Frage, inwieweit entfaltet dieser Sturm der Digitalisierung auch für die Bankenbranche ein großes Durcheinander, wird die Bankenbranche tatsächlich in ein paar Jahren ganz anders aussehen als heute.
Um das nochmal abzugrenzen, also Online-Banking zum Beispiel gibt es ja tatsächlich schon lange. Das ist ja an sich nichts Neues. Auch das beruht auf IT-Systemen, auf Automatisierung. Was sind denn jetzt die neuen Angebote, die Banken oder die Fintechs, vor allem Fintech-Unternehmen, jetzt Kunden machen können, die es vorher nicht gab?
Die Fintechs schauen sich erstmal genau an, was es an Kundenbedürfnissen gibt, die von den derzeitigen Banken noch nicht ideal bedient werden. Und die knüpfen sich dann einzelne Bedürfnisse vor, sei es, dass das Girokonto wesentlich komfortabler und schneller gemacht wird, sei es, dass die Geldanlage auch hier einfacher gemacht wird und vor allen Dingen günstiger. Das heißt, der große Vorteil vieler Fintechs ist, dass sie sich vorhandene Technologie nehmen und wie in einem Baukasten zusammenbauen. Das geht sehr schnell und sehr günstig. Sprich, Fintechs, wenn man sich das anschaut, dann haben die meistens wenig Personal. Das ist dann typischerweise recht jung und innovativ. Und die nehmen sich die einzelnen Bausteine und bauen sozusagen eine Bank nach. Und das in sehr, sehr kurzer Zeit. Vielleicht nochmal zur Fragestellung Personal. Banken sind nach wie vor recht personalintensiv. In Frankfurt haben wir 60.000 Mitarbeiter, die in der Bankenbranche tätig sind. In London sind es 700.000. Sprich, Technologie ist wichtig, aber Personal eben nach wie vor. Die Fintechs haben nun das Versprechen, dass sie diese Prozesse und Abläufe fast vollständig digitalisieren und dementsprechend weniger auf Personal angewiesen sind und ganz spezifische Angebote für bestimmte Kundengruppen an den Markt heranbringen.
Das heißt natürlich auch, mit weniger Personal arbeiten, dass man im Zweifelsfall die Sachen billiger anbieten kann. Das sind ja so die Versprechen der Fintechs. Es wird einfacher, transparenter, schneller, billiger. Sie haben ja den Markt, der sich da entwickelt, genau im Blick. Werden diese Versprechen eingelöst?
Wir sind noch ganz am Anfang einer Welle. Dieses Wort Fintech, ich denke, das gibt es vielleicht seit 2 Jahren. Und es gibt ein paar neue Worte, die sind noch viel jüngeren Datums. Zum Beispiel das Stichwort Robo-Advice, was ein problematisches Wort ist.
Kommen wir gar keine Vielberatung. Robo-Geldanlage.
Richtig. Ja. Also das ist ein recht neues Phänomen, was wir da beobachten. Das heißt, es ist schwer zu sagen, inwieweit die Modelle, die wir sehen, und die sind wie Pilze momentan, sprießen sie aus dem Boden, ob sie denn nun alle dieses Versprechen einlösen werden, dass es einfacher und günstiger sein wird. Aber das ist der große Vorteil auch. Und deswegen beobachten das viele aus der Bankenszene und auch aus der Aufsicht zum Beispiel heraus durchaus positiv. Denn wir haben ein großes Experimentierfeld. Es gibt einen großen Wettbewerb und Wettbewerb ist typischerweise gut, auch für Kunden, ein Wettbewerb um das beste Modell. Und da wird es natürlich auch einen Ausscheidungswettbewerb geben. Viele Fintechs werden wieder aus dem Markt verschwinden, aber eben auch viel etablierte Anbieter werden umdenken müssen und werden ihre Prozesse und Abläufe zukünftig neu gestalten. Und viele Produkte, die vielleicht heute noch viel zu teuer sind, intransparent sind, werden auch vom Markt verschwinden.
Sie haben schon gesagt, noch ist es ja eine kleine Minderheit unter den Verbrauchern, die sich überhaupt mit dem Thema Fintechs befasst, geschweige denn sie als Kunde nutzt. Wann glauben Sie denn, werden diese Trends bei den Kunden auf breiter Front ankommen?
In der Tat, wie bei jeder Technologie, das haben wir schon immer erlebt, es gibt eine neue Technologie und dann gibt es diejenigen, die das früh anwenden und das sind die frühen Tester sozusagen. Und in dem Moment, wo sie sich damit arrangieren und ihren Nutzen daraus ziehen, dann werden sie das natürlich auch weitergeben. Übrigens schauen sich das natürlich auch die etablierten Anbieter an und übernehmen davon einiges. Das heißt, es ist ein Prozess und wir haben in anderen Branchen gesehen, dass das plötzlich ganz, ganz schnell laufen kann. In dem Moment, und hier wieder so ein Begriff, wo es eine Killer-App gibt. Also eine Anwendung, die für einen großen Nutzerkreis große Vorteile bietet. Denken Sie
sozusagen das WhatsApp des Bankgeschäfts.
WhatsApp ist tatsächlich ein Paradebeispiel. In kürzester Zeit Millionen Anwender. Warum? Weil es hier Netzwerkeffekte gibt. Ja, weil es Sinn macht, wenn sich viele Leute auf einer Plattform treffen. Das haben wir so noch nicht im Bankenbereich, ist aber durchaus vorstellbar. Denken Sie an den Zahlungsverkehr. In dem Moment, wo Freunde und Bekannte dieselbe App nutzen, macht es Sinn für mehr, wiederum auf diese App zu gehen, dann haben wir diesen Ausscheidungswettbewerb. Das spricht also dafür, dass ganz wenige das Rennen machen werden, aber die werden dann alle Kunden aufeinander vereinen. Nehmen wir das Beispiel PayPal. Wahrscheinlich das Beispiel, was viele wachgerüttelt hat in der Bankenbranche, weil sie festgestellt haben, ein angestammtes Geschäft, ein ganz zentrales Geschäft mit einer Ankerfunktion wurde plötzlich weggenommen, weil Kunden im Internet kaufen und dort eben PayPal Vorteile barg.
Sie stehen ja selbst für einen Fintech-Pate, ein Frankfurter Startup Warmo. Da geht es um Geldanlage in Indexfonds, die eben sehr einfach gemacht wird mit ein paar Klicks. Da gehe ich mal davon aus, dass Sie das für ein sehr erfolgreiches und schlaues Geschäftsmodell halten. Was sind andere Geschäftsideen, wo Sie persönlich sagen, das hat mich beeindruckt, das könnte das Rennen machen, das könnte viele überzeugen?
Lassen Sie mal uns bei dem Bereich Geldanlage bleiben, insbesondere weil ich dort auch Forschung betreibe mit meinem Team und das schon seit vielen Jahren. Und wenn wir uns anschauen, wie Menschen Geld anlegen, dann erkennen wir immer wieder dieselben Verhaltensmuster und die sind häufig problematisch, weil sie viel Geld kosten. Menschen beherzigen häufig die Grundregeln der Geldanlage nicht, die da sind, möglichst breit streuen auf möglichst viele Wertpapiere, Länder, Branchen, das zu möglichst geringen Kosten und dabei ein Risikoprofil anzustreben, was den eigenen Bedürfnissen entspricht. Das ist gar nicht so einfach, das ist recht komplex, insbesondere wenn man sich dann fragt, aus den 100.000 verfügbaren Produkten, welches ist denn das Richtige? Und hier einen Prozess anzubieten, der es Menschen erlaubt, geführt, angeleitet, genau diesen Prozess zu durchlaufen, möglichst keine Fehler dabei zu machen und seine Finanzen unter Kontrolle zu bekommen. Also eine starke Vereinfachung auf Basis dessen, was wir aus der Wissenschaft heraus wissen, wie man sein Geld anlegen sollte und das zu überführen in eine App, in einen sehr einfachen Prozess. Das ist erstmal ein großes Versprechen und da müssen wir jetzt gar nicht über Warmo sprechen, sondern über viele Anbieter, auch etablierte Anbieter, die sagen, wie können wir das besser in den Griff bekommen für uns selbst, aber auch für die Anleger. Beratung kostet zum Beispiel viel Geld. Wie können wir das günstiger machen? Und da setzt man genau auf solche Prozesse, die wissenschaftlich fundiert sind. Und das ist natürlich aus unserer Sicht, aus der Wissenschaft heraus, erstmal ein sehr guter Weg, in diese Richtung zu gehen und dabei auch zu lernen, ja, wie man es besser machen kann. Und dabei lernen auch die Kunden und die Anleger, dass sie nämlich einen Spiegel vor Augen geführt bekommen, welche Fehler sie gemacht haben und diese zukünftig abzustellen. Da ist also viel Training mit dabei, hin in eine Welt, in der die Menschen tatsächlich ihre Finanzen besser im Griff haben.
Es geht also sozusagen auch um Bankberatung per Maschine statt per Mensch sozusagen. Oft ist, Sie haben es gerade schon erwähnt, von Robo-Advising, Robo-Geldanlage die Rede, also Geldanlage per Roboter. Ich behaupte mal, da stellen sich vielen Menschen alle Nackenhaare auf, weil gerade das Thema Geld und die Frage, wie lege ich es an, für viele so sensibel ist. Da will man eigentlich keinen Roboter ranlassen. Ist der Begriff einfach nur unglücklich oder ist das gerechtfertigt, diese Skepsis?
Dieser Begriff weckt in der Tat problematische Assoziationen. Da gäbe es einen Roboter, dem man nun die Entscheidung überlässt. So weit sind wir noch nicht, obwohl es diese Visionen auch gibt. Ja, wir kennen es vom Schachcomputer und genau diese Ideen, dass dort ein Computer ist, der den Mensch ersetzt. So weit sind wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das der Weg ist. Aber eine Maschine, eine Software hat Vorteile, dass sie nämlich dieselbe Qualität zu jedem Zeitpunkt erbringen kann und dass der Faktor Mensch, der gerade in Finanzanlagen häufig problematisch ist, weil er bestimmte Denkmuster hat, dass man die versucht einzudämmen. Es gibt schöne wissenschaftliche Ergebnisse darüber, wie menschliche Berater zwar einerseits gut agieren und sehr, sehr wichtige Funktionen erfüllen, nämlich Menschen helfen, auch den inneren Schweinehund zu überwinden und zum Beispiel in Wertpapiere zu investieren, teilweise auch Verantwortung übernehmen. Aber gleichzeitig erkennt man in den Forschungsergebnissen zum Beispiel, dass die Beratermeinung durchschlägt. Ganz einfach gesagt, man erkennt, wenn man eine große Zahl von Kundenportfolios oder Anlagen anschaut, dass diese Anlagen letztlich mehr Ähnlichkeit aufweisen mit dem, was der Berater für sich selbst macht, als mit dem, was für die Person eigentlich das Richtige wäre. Das heißt, der menschliche Beratereffekt schlägt voll durch auf die Kundenanlagen. Und das sollte nicht unbedingt so sein. Sie wollen ja nicht unbedingt etwas haben, was der Berater richtig findet, sondern das, was für Sie passt. Und das kann eine Maschine durchaus besser, weil sie auch viel mehr Informationen zusammensammeln kann. Und die Regeln sind komplex und die übersteigen typischerweise auch die menschliche Kompetenz, mit den Risiken an den Märkten umzugehen. Und vor allen Dingen kann man die Qualität überprüfen. Übrigens auch für eine Aufsicht, die sich anschauen kann, was macht denn dieser Robo-Advisor? Welche Regeln stecken da drin? Und dann kann sie auch einen Stempel drauf geben, was bei einem menschlichen Berater schwieriger ist.
Stichwort menschliche Berater. Die sind ja eben auch gerade sehr schlecht beleumundet. Banker haben durchweg ein sehr miserables Image, kann man sagen, spätestens seit der Finanzkrise. Man ist da also hin und her gerissen, würde ich sagen, als normaler Bankkunde. Einerseits möchte man eine gute und eine persönliche Beratung in Finanzdingen und andererseits machen die meisten inzwischen instinktiv einen großen Bogen um alles, was sich Bankberater, Finanzberater nennt, weil man denen keinen Schritt über den Weg traut. Also man will nicht alles den Maschinen überlassen, traut aber auch den Menschen in den Banken nicht so recht. Ist die Digitalisierung ein Schritt, dieses Problem zu lösen? Erstmal intuitiv nein, oder?
Warum intuitiv nein? Also ich bin da recht optimistisch. Also die Skepsis vieler Kunden und Anleger gegenüber der Beratung ist durchaus angebracht. Da wurden viele Fehler gemacht. Allerdings sieht man sehr eindeutig auch über die letzten Jahre, dass die Banken umsteuern, indem sie auch die Anreizkonflikte, die in der Beratung drin waren, sprich ein Produktverkauf, der Bank mehr gebracht hat als dem Kunden, dass das abgestellt wird. Also Banken suchen auch nach strukturierten Prozessen, sodass sie Bedarfe erheben können, diese Bedarfe übersetzen können in eine Vermögensstruktur und dann die passenden Produkte heraussuchen und den Kunden über längeren Zeitraum dann auch begleiten. Und wir sehen auch neue Vergütungsstrukturen, die auch hier die Anreizkonflikte rausnehmen. So. Das heißt, da passiert schon sehr viel und wenn man sich das anschaut, bei den wirklich meisten Anbietern wird mehr und mehr auch systemgestützt vorgegangen. Sprich, im Hintergrund läuft tatsächlich auch heute schon ein Robo-Advice, wenn Sie so wollen, bei der Bedarfserhebung, bei der Datensammlung, bei der Auswertung und dann eben bei der Ableitung von Empfehlungen. Empfehlung. Sprich, die Frage wird zukünftig sein, wie viel Robo-Advice und wie viel Mensch steckt da drin. Und erlauben Sie mir noch eine Rolle zum Mensch. Der Mensch wird gerade in Finanzdingen auch langfristig für viele Menschen, für viele Kunden eine wichtige Rolle spielen. Denn sie suchen einen vertrauenswürdigen Partner. Und wenn man Menschen danach fragt, wie stark vertrauen sie ihrer Bank, dann ist nach wie vor das Vertrauen gegenüber dem menschlichen Berater, sprich dem individuellen Kundenbetreuer, recht hoch ausgeprägt. Da wissen wir viel aus der Psychologie, dass tatsächlich die Länge einer persönlichen Beziehung Vertrauen aufbaut, die vermutete Kompetenz und die Komplexität der Situation. Wir haben es bei der Beratung mit einem Vertrauensgut zu tun. Das heißt, die Qualität ist sehr schwer und auch langfristig schwer einzuschätzen. Das heißt, ungefähr die 50% der Bevölkerung suchen in Finanzdingen nach wie vor den menschlichen Kontakt. Das heißt nicht, dass der Berater tatsächlich alles übernehmen soll, aber der menschliche Kontakt als Schnittstelle zum System ist nach wie vor nachgefragt.
Sie hören eine extra Ausgabe des HR Info Funkkollegs Wirtschaft, heute im Gespräch mit Professor Andreas Hacketal vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Frankfurter Goethe-Universität. Fintechs ändern die Art, wie wir möglicherweise in Zukunft Geld anlegen. Kommen wir zu der Frage, was diese Umwälzungen für die Bankenstadt, für eine Bankenstadt wie Frankfurt heißen. Wo liegt denn Ihrer Meinung nach die Chance für die traditionellen Banken? Was können die, was die neuen Fintechs nicht so einfach aus dem Stand können?
Da gibt es eine Menge. Also Banken gibt es seit vielen hundert Jahren, sprich in den einzelnen Häusern und in der Branche insgesamt ist natürlich viel Erfahrung, viel Wissen da, was sich nicht so einfach übertragen lässt auf kleine Fintechs. Wobei man muss hinzusagen, die meisten Fintechs, anders als in anderen Startups, werden gegründet von Personen, die aus den Banken herauskommen, die also ihre Erfahrung mitbringen. Aber die Erfahrung ist nicht nur in den Köpfen, sondern auch in den Systemen drin. Sprich der Umgang mit Risiken, der Umgang auf den Kapitalmärkten, der Umgang mit Regulatorik. Die Banken, die Finanzbranche ist eine der am höchsten regulierten Branchen. Sprich, dieses Wissen steckt in den Banken drin. Natürlich auch die millionenfachen Kundenbeziehungen, die langfristigen Beziehungen, die natürlich auch viel mit Kenntnis zu den Kunden und deren Verhalten zu tun haben. Das ist alles in der Bankenbranche derzeit drin. Natürlich auch die Technologie und die Daten, die davor halten. Und die Bekanntheit und das Vertrauen, was wir vorhin angesprochen haben, das lässt sich nicht so einfach transferieren. Das heißt, wir haben tatsächlich zwei verschiedene Modelle. Auf der einen Seite den Vorteil der Historie, der Erfahrung, der Bekanntheit, aber auch einer gewissen Langsamkeit und natürlich einer Kultur, die sehr stark auf Sicherheit angelegt ist, mit Vorteilen, aber auch mit Nachteilen, mangelnder Flexibilität. Bei den Fintechs haben wir das Gegenteil. Agilität nennt man das, sprich eine auch Innovationsfreude, eine Geschwindigkeit, eine Schnelligkeit, ein ganz tiefes Verständnis des Kundenverhaltens und der schnellen Reaktion darauf. Die beiden befruchten sich auch gegenseitig. Das ist das Schöne und das kann auch insbesondere hier in Frankfurt geschehen, weil wir beide Parteien vor Ort haben und Frankfurt ist so klein, das sind kurze Fußwege und das merkt man derzeit auch schon, die befruchten sich gegenseitig. Die sind in einem permanenten Austausch und die Kooperation beider Welten, das ist die Zukunft und da sind wir allesamt sehr zuversichtlich, dass das in Frankfurt geschehen wird, weil wir in Frankfurt einfach große Vorteile gegenüber anderen Städten haben.
Sie sehen ja auch, wie sich diese zwei Welten begegnen. Sie erforschen, was machen die Fintechs, aber Sie sind natürlich auch in der traditionellen Bankenszene unterwegs. Ich finde sehr interessant die Kulturunterschiede, die es da gibt. Also schon alleine Äußerlichkeiten. Die Fintech-Gründer grenzen sich da extrem ab von der klassischen Finanzwelt mit ihren Anzugträgern, mit steifen oder zumindest sehr konservativen Umgangsformen, die so in den Banken verbreitet sind. Die Fintech-Leute tragen T-Shirt mit Anzugjacke vielleicht oder Kapuzenpullis. Im Büro steht ein Kicker, alle sind per Du, auch die Kunden werden oft geduzt. Was ist da die Psychologie dahinter? Wollen die einfach, Sie haben gerade schon gesagt, es sind viele ehemalige Banker drunter. Wollen die einfach um keinen Preis mehr Banker sein?
Das sind zwei Komponenten. Die eine nach innen gerichtet, also das Unternehmen, die Fintech-Unternehmen selbst, wollen schnell sein, innovativ sein. Dafür bedarf es einer gewissen Kultur. Ja, das heißt, da braucht man die stete Interaktion untereinander, eine gute Stimmung. Es werden viele Stunden gearbeitet, auch übers Wochenende hinweg. Das heißt, dazu braucht man einen Zusammenhalt und ein Wir-Gefühl. Deswegen Kicker und deswegen die sehr freundschaftliche Atmosphäre dort. Nach außen hin ist das Marketing das Marketing 1x1, wenn Sie wollen. Ja? Jemand, der bisher noch keine Bekanntheit hat, der muss natürlich auf die Pauke hauen. Der muss deutlich machen, wir sind anders. Wir gehen das Geschäft anders an. Wir sind die anderen. Bis hin zu, wir sind die Guten. Wir sind transparent. Wir sind günstiger. Wir sind kundennah. Das heißt, dieses Trommeln führt dazu, dass die Websites anders sind. Andere Farbgebung, andere Namen und tatsächlich ab und zu auch das Duzen des Kunden. Das kennen wir auch aus anderen Branchen. Das deutet an, wir sind der Partner der Kunden. Ja, wir sind ganz nah an den Kunden, wir sind offen, wir sind dazu bereit, in den Dialog hineinzugehen. Ich denke, das ist in der Anfangszeit sehr wichtig, um überhaupt mal Bekanntheit zu erreichen. Das wird sich wahrscheinlich über die Zeit durchaus angleichen.
Noch ist ja tatsächlich Berlin die wichtigste Stadt in Deutschland, was die Fintech-Szene angeht. Und da hat man ja auch sofort die coolen Startups mit ihren Tischkickern und so. Da gibt es die Szene. Wie sehr etabliert sich denn diese Szene in Frankfurt? Wie schwer tut sich die traditionelle Bankenwelt damit? Kriegt man auch Leute überhaupt nach Frankfurt als Fintech-Unternehmen? Die gehen wahrscheinlich lieber alle nach Berlin, oder? Ist cooler.
Das war in der Vergangenheit so und das hat auch ganz greifbare Gründe. Also das eine ist, dass Berlin einfach unglaublich hip ist und sehr günstig ist. Sprich, Startups suchen natürlich auch Mietfläche und die Programmierer wollen auch irgendwo wohnen und wollen ein schönes und gutes Sozialleben haben. Da ist Berlin prädestiniert. Noch was sehr Wichtiges ist, Berlin hat unglaubliche Förderprogramme. Das heißt, die Stadt hat genau in die Szene investiert. Dort gab es auch günstiges Geld, um ein Unternehmen zu gründen. So, in dem Moment, wo gerade Fintechs allerdings eine bestimmte Phase erreichen, haben, wo sie dann größer werden, mit ihren Kundenkontakt in Kontakt treten, aber insbesondere auch mit Bankpartnern, finden sie diese Bankpartner in Berlin nicht. Die sind dort nicht vor Ort, jedenfalls nicht in Entscheidungszentren. Und es gibt noch andere Faktoren, wo Frankfurt große Vorteile hat, die die Stadt jetzt ausspielt. Und es ist in der Tat an der Zeit, dass Frankfurt hier einen großen Sprung macht. Die Gründe sind offensichtlich. Also wir haben hier die große Finanzszene, die Banken, auch internationale Banken, wir haben die Börse, wir haben aber auch die ganzen Technologieunternehmen und Beratungsunternehmen, Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Wir haben die Kanzleien hier. Das heißt, wir haben ein Neudeutsch-Ökosystem in Frankfurt, was für die Finanzszene und für die Fintech-Szene sicherlich förderlicher ist als in Berlin. Sprich, diese Vorteile, die wir in Frankfurt haben, zusätzlich die Logistik, sie sind so schnell in anderen Orten Europas wie kaum in einer anderen Stadt, Bahn und Flughafen. Wir haben einen Internetknotenpunkt. Sprich, wir haben Zentralbanken, wir haben die Aufseher hier. Sprich, diese Vorteile werden sich dann auszahlen, wenn die Fintechs in einer bestimmten Phase sind, wo sie genau das nachfragen. Und genau das spüren wir jetzt. Frankfurt hat die größte Dynamik in Deutschland, was Fintechs anbelangt. Mehr und mehr Fintechs kommen auch aus Berlin, aus anderen Städten nach Frankfurt. Und das hat natürlich einen starken Netzwerkeffekt, wie wir es im Internet kennen. Je mehr sie an einem Ort haben, umso mehr befruchtet sich das gegenseitig und umso mehr zieht das an. Wir brauchen den einen Leuchtturm. Und das ist ja gerade die Debatte mit Land und Stadt, die kurz vor dem Abschluss steht, sprich die Entscheidung für ein Leuchtturmgebäude, um das herum dann weitere Lokationen entstehen, sodass wir in Frankfurt wirklich eine dann vibrierende Szene haben. Wir haben sie jetzt schon, aber die strahlt noch nicht so richtig nach draußen. Sprich, die Kräfte zu bündeln, das geschieht jetzt derzeit in diesen Wochen.
Frankfurt baut sein Fintech-Zentrum. In der Auftaktsendung des Funkkollegs haben wir gefragt, bedeutet der Einstieg in die Industrie 4.0 das Ende des klassischen Wirtschaftens? Heute ging es um die Frage, bedeuten Industrie 4.0 und der Aufstieg der Fintechs das Ende des klassischen Bankgeschäfts? Wie würden Sie diese Frage beantworten, Herr Hacketal, unterm Strich? Ist das klassische Bankgeschäft am Ende?
Das klassische Bankgeschäft, wenn Sie es verstehen als die Filiale um die Ecke, wo Sie hingehen, um Ihre Bankgeschäfte zu betätigen, dann sehen wir das heute schon, dass das in vielen Orten am Ende ist. Sprich, das Privatkundengeschäft, der Art und Weise, wie wir Menschen mit dem Geld umgehen, das wird sich definitiv verändern und das wird nicht mehr so aussehen, wie wir es noch vor 5 Jahren kennen. Das Bankgeschäft ist natürlich noch viel, viel mehr Kapitalmarktgeschäft und wir haben all das gar nicht angesprochen. Blockchain als Technologie, die den Zahlungsverkehr, aber vieles andere umdrehen wird. Ja, das klassische Bankgeschäft, wie wir es noch kannten als Industrie, ist am Ende. Es wird eine neue Struktur geben, neue Ideen werden hineinkommen, Zusammenarbeit mit neuen Anbietern, sprich auch hier dieses Ökosystem in der Finanzbranche wird ein neues und ein anderes sein und durchaus im Interesse der Kunden.
Das war eine Extra-Ausgabe des hr-info-Funkkollegs Wirtschaft im Gespräch mit Andreas Hacketal. Er ist Professor für Personal Finance an der Goethe-Universität in Frankfurt und wissenschaftlicher Beirat des Funkkollegs. Alle bisher gelaufenen Funkkolleg-Folgen können Sie natürlich auch nachhören. Die Sendungen und weiterführende Infos finden Sie auf funkkolleg-wirtschaft.de. Außerdem ist im Campus Verlag aktuell das Buch zum hr-info-Funkkolleg-Wirtschaft erschienen. Dort gibt es alle 22 Themen zum Nachlesen. Der Buchtitel lautet Welt der Wirtschaft, frisch erschienen im Campus Verlag. Ich bin Judith Kösters.